Sie stehen direkt am Brandenburger Tor in Berlin. Zur linken Hand liegt der Reichstag, in der rechten Hand steckt ein Joint. Offener Drogenkonsum im Regierungsviertel. So war das in der Nacht zum Montag. Cannabis ist legal geworden. Zum 1. April haben sich in Deutschland die Regeln zu Anbau, Konsum und Erwerb von Cannabis deutlich geändert. Erwachsene Konsumenten dürfen kiffen. Nach gewissen Regeln. Die Ampelkoalition will damit einen jahrzehntealten Konflikt lösen und die Drogenpolitik modernisieren. Zu diesem Thema begrüßen wir nun Professor Michael Klein. Seit 30 Jahren ist er Professor für klinische Psychologie und hat seinen Schwerpunkt in der Suchtforschung. Er leitet das Deutsche Institut für Sucht- und Präventionsforschung in Köln. Herr Klein, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Die neuen Regeln sollen die Konflikte zwischen Konsumenten und Justiz beenden, für sichere Produkte sorgen, gleichzeitig aber den Jugendschutz nicht vernachlässigen. Erstes Fazit, wie gelungen ist das Gesetz?
Ja, das Gesetz ist jetzt zuletzt mit heißer Nadel gestrickt und verabschiedet worden. Von daher sind die Erwartungen, die von offizieller Seite hier hineingesetzt wurden, sicherlich nicht alle erreichbar. Fangen wir also mal bei der Justiz an. Da haben ja Richterverbände und andere Organisationen schon zu Recht darauf hingewiesen, dass jetzt vermutlich mehr als 100.000 Altfälle aufgerollt werden müssen, weil es eine rückwirkende Amnestie gibt für die Regelungen, die jetzt legal sind. Weil im Gerichtsbereich überwiegend noch händisch gearbeitet wird, ist das natürlich zunächst einmal eine enorme Belastung für das Justizsystem, was da die Arbeit auch erstmal für längere Zeit verstopfen wird. Der andere Punkt mit dem Kinder- und Jugendschutz ist sicherlich auch problematisch, weil wir ein legales Alter von 18 Jahren haben für den Erwerb von Cannabis in den Social Clubs oder auch für den Anbau zu Hause. Dieses Alter ist nun eindeutig zu gering, was die Gehirnentwicklung der Menschen angeht. Und der andere Punkt ist, dass die Cannabisprävention an den Schulen und im Jugendbereich noch deutlich zu unterentwickelt ist.
Das heißt, Sie fordern eine Grenze, die weiter oben liegt. Also Bier trinken ab 16 ist in Ordnung, wählen ab 18 ist in Ordnung, aber Cannabis konsumieren ab wann? Ab 21, ab 25? Was wäre aus Ihrer Sicht zielführender?
Ja, das ist die interessante Frage. Also zunächst einmal wäre das Cannabisgesetz auch eine gute Gelegenheit gewesen, das legale Alter für Alkohol zu erhöhen, was für vergorene Alkoholiker, also Bier, Wein, Sekt, immer noch bei 16 Jahren ist. Die meisten Länder um uns herum haben 18. Also das wäre im Sinne des Jugendschutzes auch eine gute Maßnahme gewesen. Was jetzt das Cannabis selbst angeht, ist 18 eine sehr willkürliche Zahl aus entwicklungspsychologischer Sicht. Die Reifung und der Umbau des Gehirns ist im Wesentlichen zwischen 23 und 25 Jahren abgeschlossen. Von daher wäre es sicherlich ratsam gewesen, so wie das auch in USA, aber leider nicht in Kanada praktiziert wird, ein legales Alter von 21 Jahren wenigstens einmal vorzusehen.
Dann gehen wir doch gleich den nächsten Schritt. Bier, Wein, Sekt, Cannabis, alles erst ab 21 oder ab 23. Wäre das eine Forderung, die Sie als Suchtforscher unterstützen würden?
Nein, für die Alkoholiker würde ich 18 Jahre vorschlagen, also für alle Alkoholiker, für Cannabis 21 bis 23 Jahre. Wir haben leider das Dilemma, dass die Mehrzahl der Cannabiskonsumenten, die ja junge Männer sind, dass bei denen die Gehirnreifung später abschließt als bei den jungen Frauen. Und von daher wäre 23 sicherlich besser als 21.
Lassen Sie uns den Konsumenten mal genauer anschauen, wie er Ihnen dann halt auch begegnet. Jetzt haben Sie schon ein erstes Indiz genannt. Junge Männer sind häufig dabei. Wie viele von denen, würden Sie sagen, sind tatsächlich abhängig? Und wann ist man abhängig? Bei einmaligem Konsum, bei täglichem Konsum? Wie würden Sie das alles definieren?
Ja, wir orientieren uns natürlich an dieser Stelle an den Kriterien der WHO, die dann in der ICD festgelegt sind. Die wesentlichen Kriterien für Sucht sind eben Kontrollverlust, unwiderstehliches Verlangen, Toleranzerhöhung, also einen immer höheren Konsum, der dann praktiziert wird, und Veränderung des Lebensstils. Wir gehen davon aus, dass es in Deutschland im Moment etwa 300.000 Cannabis-Abhängige gibt. und etwa nochmal 200.000 Cannabis-Missbraucher. Und es ist eben auch eine spannende Frage, ob diese Zahl jetzt mit der Legalisierung zunimmt. Das ist zunächst mal abzuwarten, aber grundsätzlich ist es zumindest nach den Erfahrungen in anderen Ländern eine Möglichkeit, dass die Zahl der Cannabiskonsumenten zunächst mal steigt und erst dann in einer gewissen Zeit sich wieder reduziert. Allerdings dann nicht ganz deutlich, ob es auf das Ursprungsniveau reduziert oder ob es dann doch auf einem höheren Niveau bleibt.
Diese Analogie zum Alkohol, die wird ja in der Debatte immer gebracht und zwar seit Jahrzehnten. Also Cannabiskonsumenten sagen, ja, aber Alkohol ist ja auch legal. Jetzt haben wir tatsächlich die Situation, dass man Alkohol in Berlin oder in Köln, wo Sie sind, rund um die Uhr kaufen kann und die Flachmänner gibt es sogar direkt im Supermarkt noch an der Kasse. Kann man nochmal schnell zugreifen. Also sehr hohe Verfügbarkeit von Alkohol. Bei Cannabis wird es jetzt ja ähnlich. Die Verfügbarkeit wird deutlich leichter. Man kann es zu Hause straffrei anbauen, man kann in den Social Club gehen, es dort kaufen. Schwindet dadurch nicht diese Grenze, dass man nochmal sich illegal machen muss, dass man zu einem Dealer gehen muss in den Park oder die Dealer kommen lassen oder in die Wohnung vom Dealer? Also diese illegale Hürde muss ja dann nicht mehr übersprungen werden, sodass das Kiffen dann für die Abhängigen noch deutlich leichter wird.
Die Verfügbarkeit ist sicherlich immer ein Erleichterungsgrund für den Konsum. Deshalb kann man auch annehmen, dass der Konsum von Cannabis jetzt zunächst einmal zunimmt. Wir sind, was Alkohol angeht, also ein völlig alkoholpermissives Land. Also das heißt, Sie haben das ja gesagt, wir bekommen Alkohol in jeder Dosierung, an jedem Ort, zu jeder Tageszeit. Und wir wissen in der Suchtforschung schon lange, dass also eine Einschränkung der Verfügbarkeit oder auch eine Erhöhung des Preises mit einer Reduktion der Konsummenge einhergeht. Und insofern wird es bei Cannabis interessant sein zu beobachten, welchen Einfluss Verfügbarkeit und Preis dann haben werden.
Die andere Seite sagt natürlich, ich bin jetzt ein erwachsener Mann von 41 Jahren. Wenn ich mich entscheide, Bier zu trinken, 2 Bier, 5 Bier, dann ist das genau meine Entscheidung. Beim Cannabis ist es ja ähnlich. Wenn ich das gerne machen möchte, dann entscheide ich für mein Leben und für meine Gesundheit, dass es nicht schädlich ist oder ich den Schaden dann in Kauf nehme. Also warum sollte mir der Staat immer sagen, was ich darf und was ich nicht darf?
Das ist genau das Dilemma jeder Drogenpolitik, mit der man auch Politiker keine Blumentöpfe gewinnen kann. Das Dilemma besteht zwischen den Freiheitsrechten der Menschen, der Bürger auf der einen Seite und dem Schutz vulnerabler Menschen auf der anderen Seite. Vulnerabel sind zunächst einmal Kinder, Jugendliche. Vulnerabel sind aber auch psychisch kranke Menschen. Deshalb muss man in diesem Dilemma zwischen Freiheit und Schutz einen letztendlich mittleren Weg finden, der aber insbesondere Kinder, Jugendliche gut schützt.
Die vulnerablen Menschen kommen ja ohnehin dran. Also wer in einer Großstadt aufwächst, der wird wahrscheinlich wissen, wo man Drogen kaufen kann. Jetzt kommt also Gesundheitsminister Karl Lauterbach und sagt, jetzt gibt es eine geregelte Abgabe. Das ist jetzt kein gepanschtes Zeug, sondern derjenige, der es dann braucht, der bekommt etwas vermeintlich sicheres, also ein sicheres Produkt. Ist das ein Argument für die Liberalisierung? Und wenn das für die Cannabis-Legalisierung ein Argument ist, ist das nicht auch ein Argument für die Liberalisierung von Kokain, Ketamin, MDMA und anderen Stoffen?
Das wird auf die lange Sicht politisches Thema werden. Das sehen wir jetzt schon in den USA, dass die Legalisierung von Kokain gefordert wird. Aber grundsätzlich, denke ich, ist es so, dass die vulnerablen Menschen, dass die etwas anderes brauchen als die gute Verfügbarkeit. Die brauchen nämlich frühe Hilfen für ihre Vulnerabilität. Das heißt, Menschen, die empfänglich sind für Depressionen, für übermäßige Angstsymptome. Oder es gibt ja auch diese besondere Auffälligkeit bei unseren Patienten, dass viele Jugendliche mit ADHS-Symptomatik schon früh in Cannabiskonsum einsteigen, obwohl das wirklich nicht das geeignete Behandlungsmittel ist. Aber es hat eben teilweise beruhigende Effekte, so dass das ganz gerne gemacht wird. Also nochmal, ich denke, die vulnerablen Menschen, gerade bei Kinder, Jugendlichen, die brauchen nicht diese höhere Verfügbarkeit, ist ja für sie auch prinzipiell nicht angedacht. Aber die Gefahren sind da, dass sie leichter an dieses Suchtmittel, zum Beispiel durch Kontakte mit jungen Erwachsenen, kommen, aber sie brauchen was ganz anderes, gerade bei der Zunahme von psychischen Belastungen von Jugendlichen, die in den letzten Jahren ja sehr erheblich gewesen sind. Sie brauchen wirklich Frühintervention, sie brauchen frühe Hilfen, um ihr Leben meistern zu können und vor allen Dingen die Probleme, die sie belasten in den Bereichen Stress, Ängste, Depressionen oder eben auch Aggressivität und Hyperaktivität.
Ich denke, Sie haben damit auch auf die Covid-19-Maßnahmen angespielt. Da heißt es ja von der Politik, Kinder und Jugendliche waren am meisten betroffen. Ich will noch ein kleines Gegenargument bringen. Menschen, die demonstrieren wollten und nicht durften, waren ja ebenfalls betroffen. Oder solche, die auf der Arbeit gemobbt und ausgegrenzt wurden, weil sie nicht geimpft gewesen sind. Oder sogar Angst haben mussten, ihre Arbeit zu verlieren, weil sie sich gegen das vermeintlich freiwillige Impfangebot entschieden haben. Also ich muss darauf hinweisen, dass ja der soziale Druck oder der psychische Druck nicht nur für die Jugendlichen möglicherweise extrem gestiegen ist, sondern auch für Erwachsene. Können Sie das beobachten bei sich?
Ja, das ist völlig richtig. Das ist auch ein Effekt, der noch in der Öffentlichkeit überwiegend verdeckt da ist. Ich habe in meiner Praxis erwachsene Patienten, die in der Zeit der Covid-Maßnahmen eben erhebliche soziale Ausgrenzung erlitten haben und eben damit auch schlecht oder schwer auf die Dauer zurechtgekommen sind. Und das ist ein Aspekt, den man stärker sehen und realisieren muss, als Schaden, der da Menschen zugefügt worden ist.
Eingangs des Gesprächs sagten Sie, das sei jetzt alles irgendwie mit der heißen Nadel gestrickt. Aber Bündnis 90 Die Grünen und FDP fordern die Legalisierung ja seit vielen Jahren. Und seit über 2 Jahren steht sie im Koalitionsvertrag. Wieso ist denn das dann mit der heißen Nadel gestrickt?
Naja gut, wir hatten 1,5 Jahre Zeit, um dieses Gesetz hochzuziehen. Ich glaube, dass die Politik und die Beamten im Ministerium einige Überraschungen erlebt haben, dieses Gesetz zu formulieren. Es ist ein sehr kompliziertes Gesetz mit 44 Paragraphen, mit sehr viel ordnungsrechtlichen Regelungen. Zum Beispiel der Abstand von Schulen, Kindergärten, Jugendstätten, Sportstätten, der im Gesetz vorgesehen ist von, ursprünglich waren es mal 200 Metern, jetzt sind es 100 Metern. Das ist natürlich eine dermaßen bürokratische, irreale Idee, die dort vorgesehen ist, die überhaupt nicht kontrollierbar sein wird im großen Stil. An der Stelle sehen wir auch schon, dass das Gesetz in weiten Teilen seiner Praxis nicht kontrollierbar sein wird und dass dann wieder die Menschen den Eindruck haben werden, dass dort eben Regelungen getroffen werden oder worden sind, die nicht eingehalten werden. Im Übrigen muss man natürlich auch überlegen, was diese Abstandsregelungen im Grunde bedeuten, von den Schulen zum Beispiel, weil das eigentliche Problem des Cannabiskonsums schon längst auf den Schulhöfen stattfindet und dort eben eine verbesserte Prävention und Frühintervention stattfinden muss. Es kann sogar so sein, dass durch die Teillegalisierung des Cannabis im Erwachsenenbereich die illegalen Strukturen noch stärker an die Schulen wandern, um ihre Vertriebswege und Gewinne zu erhalten.
Als europäischer Vorreiter in Sachen Cannabis galten die Niederlande. Allerdings ist die Drogenpolitik der Niederlande über die Jahre ja auch wieder restriktiver geworden. Welches internationale Modell würde Ihnen am ehesten vorschweben?
Naja, es gibt ein paar Modelle, die erfolgreicher sind. Ich denke jetzt insbesondere an Portugal und inzwischen auch an Norwegen. Das sind eben Länder, die vor allen Dingen jetzt zuletzt Norwegen, die gezeigt haben, dass es nicht zwingend zu einer Legalisierung kommen muss und dass man eben auch mit einer Toleranzregelung des Konsums, vor allen Dingen jetzt im Jugendalter, gute Erfolge erzielen kann. Das bedeutet, man strafverfolgt Jugendliche nicht mehr. Wenn aber Jugendliche mit Cannabiskonsum auffällig werden, zum Beispiel Schulverweigerung oder Schulabsentismus, dass man dann eine Beratungspflicht eingeführt hat, was bei Suchterkrankungen sicherlich auch ganz sinnvoll ist, weil die Betroffenen zunächst einmal im Regelfall nicht freiwillig in eine Beratung oder Therapie gehen, aber im Rahmen einer Beratung durchaus sowas wie Einsicht oder Änderungsmotivation entwickeln können.
Noch eine Frage für die Eltern oder Großeltern unter unseren Zuhörern. Wie würden Sie denn mit den Kindern sprechen? Also wenn Sie merken, das Kind interessiert sich einfach für gewisse Substanzen, nicht nur für Cannabis, sondern auch für sogenannte harte Drogen, wie würden Sie mit dem Kind reden? Mach es auf keinen Fall oder probier es mal aus, aber sei vorsichtig?
Das ist eine interessante Frage. Also ich denke, dass es schon geeignet ist, bei harten Drogen wirklich vom Konsum abzuraten und da eine deutliche Schranke zu etablieren. Und dass viele Kinder und Jugendlichen auch dem dann folgen, dem Wort ihrer Eltern. Das hängt natürlich auch sehr von der Eltern- oder Großeltern-Kind-Beziehung ab. Dass aber auf der anderen Seite die Neugier und die Experimentierbereitschaft von Kindern, und gerade Jungs sind es dann besonders, dass die auch nicht unterschätzt werden sollte. Dass es dann aber auf jeden Fall immer so sein sollte, dass man in einem offenen Gespräch bleibt. Also dass das Kind, der Jugendliche in der Lage ist und auch so offen ist, dann eben auch im Kontakt zu bleiben, dass das sozusagen das höchste Gut dann ist. Nach dem Motto, wenn er schon konsumiert, dass er dann eben auch im Kontakt bleibt.
Deutschland hat den Cannabiskonsum liberalisiert, damit rollt aber noch keine grüne Welle über das Land. Nun müssen sich zunächst die Clubs gründen und mit dem Anbau und der Abgabe beginnen. Erschwert wird das auch durch Abstandspflichten zu Einrichtungen wie Schulen oder Kitas. Über Chancen und Risiken zum gestrigen Start des Cannabisgesetzes und über Süchte und Substanzen an sich sprachen wir mit Professor Michael Klein. Der Suchtforscher leitet das Deutsche Institut für Sucht- und Präventionsforschung. Herr Klein, herzlichen Dank.
Ja, danke Ihnen.